Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Ausgabe. Und das ist Tradegate Direct. Wir reden ja hier bei der Mission Money ständig über Aktien, Rohstoffe, die besten Strategien und natürlich auch über das Timing, aber eher selten über das Wo und das Wie deiner Trades. Dabei kann das am Ende einen echten Unterschied ausmachen. Gerade wenn du aktiv tradest, also nicht einmal im Monat deine Sparpläne aufstockst, sondern wirklich regelmäßig Positionen auf- und abbaust, dann spielen Dinge wie enge Spreads, hohe Liquidität und Ausführungsqualität natürlich eine massive Rolle. Wenn du ein aktiver Trader bist, solltest du dir unbedingt das Angebot von Tradegate Direct mal anschauen. Denn über die App handelst du direkt über die Tradegate BSX, das ist Europas liquideste Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und auch Börsenzugang sind eng verzahnt und das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen übrigens dauerhaft weg, Depot und Verrechnungskonto sind inklusive, nur die marktüblichen Spreads können natürlich anfallen, aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Setz deine Trades also nicht nur um, setze sie besser um. Schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Alle Infos und den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money mit einem wunderbaren Gast hier im Studio, natürlich einer unserer Lieblinge. Es ist schön, dass er mal wieder bei uns in München ist. Er ist Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management. Ich sage herzlich willkommen zurück bei uns im Studio, Heiko Böhmer.
Ja, ich freue mich mal wieder da zu sein.
Ich freue mich auch, mein Lieber. Sehr, sehr schön. Auch wenn es affenheiß draußen ist und unser Studio natürlich nicht klimatisiert ist.
Ja.
Aber nur die Harten kommen in den Garten.
Ja, ich finde aber, das geht aber eigentlich, dass wir uns jetzt so eingeschlossen haben. Und noch geht es. Wir werden uns die Köpfe heiß reden. Also von daher so müssen wir dann vielleicht zwischendurch einmal kurz ein bisschen Luft reinlassen. So, aber wir gucken mal, wie lange wir gut kommen.
Die Hitze, durchkommen. Die Hitze ist genau. Das wird eine hitzige Debatte. Ja. Die Außentemperatur spielt da gar keine Rolle. Ja, wir wollen natürlich ein bisschen, ihr seid ja große Value-Investoren, darüber müssen wir natürlich reden. Sind nicht die einfachsten Zeiten. Ja. Ich würde gerne vorne was wegschieben, weil ich es gerade erfahren habe. Du warst wieder auf der HV von Berkshire Hathaway, obwohl du ja eigentlich gesagt hattest mit dem Ende von Warren Buffett, jetzt ist so langsam deine Zeit gekommen, dass es auch vorbei ist. Wie war es jetzt das erste Mal mit Greg Abel?
Es war ganz anders. Es war eine ganz starke Weiterentwicklung, würde ich fast sagen, zu einer normalen Hauptversammlung. Und das ist eigentlich genau das, was man, ja, das, was es eigentlich bisher ausgemacht hat, war ja eigentlich Warren Buffett erzählt von seinem Leben, von seinen Weisheiten, wird danach gefragt. Und das Geschäft und wirkliche Zahlen und kritische Nachfragen gab es total selten. Also eigentlich das, was man bei Hauptversammlungen als den Kern ansieht. Und dieses Jahr war es im Endeffekt so, Buffett spielte keine große Rolle mehr. Er war in der Halle, hat aber nur im Publikum gesessen, hat am Anfang ein kleines Statement gemacht und mittags ein Interview. Das war's. Das wurde aber mit der Becky Quick nur fernsehtechnisch aufgezeichnet für CNBC. Das war sein Beitrag. Aber der Greg Abel hat wirklich über die operativen Erfolge des Unternehmens berichtet, hat gezeigt, Mensch, hier, wir sind im Bereich der Eisenbahn, Burlington, Northern Santa Fe, da sind wir noch nicht zufrieden. Es gibt die 5 größten Eisenbahnen in den USA, da waren wir auf 5, jetzt sind wir auf 4, das reicht uns noch nicht. Hat genau gezeigt, wo noch was dran gemacht werden muss. Also all das, was Buffett eigentlich nie so, er hat immer Zahlen präsentiert, aber nie so in die Tiefe. Also kurz zusammengefasst, es ist eher eine normale Hauptversammlung jetzt. Der zweite Teil, der aber total spannend ist, viele Investoren kommen immer noch dahin. Es waren ca. 30% weniger Leute da.
Ja.
Aber viele Investoren aus der ganzen Welt kommen noch dahin, um sich auszutauschen. Und da ist jetzt die spannende Frage fürs nächste Jahr und die weiteren Jahre. Kommen die weiterhin? Lohnt es sich allein schon deswegen hinzufahren und man nimmt quasi die Hauptversammlung nur noch als Top obendrauf? Ich habe final die Entscheidung für mich noch nicht getroffen. Ich war dieses Jahr da, habe es genossen, habe die Transformation gesehen, weiß es aber noch nicht wirklich, ob ich nächstes Jahr hinfahre.
Mhm. Bin mal gespannt, was du uns dann nächstes Jahr berichten wirst.
Ja.
Tja, das ist immer das Stichwort Value Investing. Das vorhin schon gesagt, ist keine einfache Zeit als Value Investor an der Börse dieses Jahr.
Es ist insofern schwierig, weil natürlich Qualität gerade nicht honoriert wird, sondern es wird Wachstum honoriert und bei diesem Wachstum muss eigentlich KI draufstehen, in jeglicher Form oder Chip oder was. Also es müssen bestimmte Aufkleber auf der Firma drauf sein, dann läuft's und bei der Masse sieht's nicht gut aus. Und Qualität wird gerade nicht honoriert an der Börse. Und das ist das, wonach wir gucken. Das ist das, wo eigentlich der klassische Value-Investor noch guckt, aber auch wir als Modern-Value-Investoren, die eigentlich eher die Qualität des Unternehmens in den Mittelpunkt stellen. Und ja, es läuft gerade nicht so gut, weil dieser Fokus auf die anderen Unternehmen ist.
Ich erinnere mich jetzt gerade erst im Mai, oder war das durch Ende Mai, hat Michael Burry, wir kennen ihn alle, The Big Short, mal ein ganz lustiger oder interessanter Substack gemacht, dass er das Gefühl hat, so ein bisschen, also er fühlt sich erinnert an die frühen Monate 2000, eher als 99, weil der Markt eigentlich auf nichts mehr reagiert. In seinem Fall bezog es vor allem auf Makrodaten in den USA, sondern ausschließlich auf KI.
Ja, das gibt jetzt einige, die so auf diese historischen Parallelen hinweisen. Ja. Und diese Rufer in der Wüste, die gesagt haben, das kann nicht ewig so weitergehen. Und irgendwann ist es dann auch nicht mehr so weitergegangen. Und vielleicht werden wir in zwei, drei Jahren auf diese Phase gucken, wo der SpaceX-Börsengang vielleicht sowas wie ein Wendepunkt gewesen ist.
Ja.
Wo man gesagt hat, okay, das, was da jetzt passiert ist, also ein Kursumsatzverhältnis im dreistelligen Bereich, das honorieren wir jetzt nicht mehr. Und die Aktie ist ja jetzt nach dem Börsengang erstmal top und jetzt kommt sie ein bisschen unter die Räder, aber es ist ja immer noch exorbitant, was da bezahlt wird. Vielleicht ist das genau dieser Knackpunkt, den wir dann irgendwann mal definieren können. Wir wissen es noch nicht. Aber tatsächlich diese Parallelen, haben wir letztes Jahr auch schon mal drüber gesprochen, meine ich auch an dieser Stelle, wo es darum ging, okay, vielleicht ist es noch nicht 99, sondern vielleicht ist es erst 96 und wir haben quasi noch 3 Jahre Entwicklung vor uns, bis das zu Ende ist.
Ja.
Vielleicht haben wir diese 3 Jahre aber auch in 12 Monaten erlebt.
Ja.
Und diese unglaubliche Dynamik bei den wenigen Aktien, die wir hatten, haben wir vielleicht in diesen letzten 12 Monaten schon gesehen.
Mhm.
Also da muss schon echt sehr, sehr viel Gutes passieren, dass das auch alles gerechtfertigt ist, was wir derzeit an den Märkten schon an Bewertungen haben.
Mhm. Naja, vor allem die Euphorie dahinter, also klar ist immer das große Gegenargument, ne, es ist wahnsinnig viel Gewinnwachstum da bei den großen Gehalten, zumindest Big Tech-Werten, jetzt mal die Randerscheinungen mal abgesehen, die lassen wir mal beiseite, klar, da hast du auch Übertreibungen, aber so bei den Großen ist klar, sie haben riesen Cashflows, riesen Gewinne und deswegen ist das irgendwie schon einigermaßen okay, bis zu dem Punkt, wo man eben merkt, nimmt denn jeder alles ab, was da gerade so investiert wird? Das ist halt das große Fragezeichen und hier und da sieht man natürlich, Stichwort Oracle oder so, dass man eben doch mal genauer hinschaut, ob das so Sinn macht mit den ganzen CapEx-Investitionen. Ne?
Das ist richtig und da ist auch, finde ich, noch nicht genug Zeit verstrichen, um das genau einschätzen zu können. Also da sind ja jetzt, wir sind jetzt dieses Jahr bei den KI-Investitionen in den USA bei 2% der Wirtschaftsleistung. Das hat es bisher einmal in der Geschichte gegeben, bei den Eisenbahninvestitionen im 19. Jahrhundert. Alles, was danach kam, NASA-Programme und, war alles deutlich geringer als das, was wir jetzt erleben. Also man muss sich das wie so ein Brennglas wirklich vorstellen, was wir gerade haben. Also wir haben natürlich mit der KI und mit dem Ausbau dieser ganzen Infrastruktur eine Entwicklung, die sicherlich der nächste Hype der industriellen Revolution ist, nach dem Internet und allem, was davor war. Okay.
Ja.
Aber das passiert halt alles auch unglaublich schnell. Und diese Summen, da muss man einfach mal sich so ein paar Statistiken auch anschauen. Und es geht halt darum, mit den Rechenzentren, mit dem ganzen Geld, was da reinfließt, wie lange sind die up to date? Es gab jetzt erste Schätzungen, die haben gesagt, okay, wenn man jetzt viel investiert, ist so ein Zeitraum vielleicht, dann ist man safe für 5 bis 6 Jahre. Jetzt gibt's aber schon Studien, die sagen, boah, das kann aber auch sein, dass diese Dinger in 2 bis 3 Jahren schon nicht mehr sich rechnen und schon weiter wieder modernisiert werden müssen. Und ja, das ist alles noch so stark in Bewegung, dass wir eben eher auf Qualität gucken und gar nicht dieser Nummer hinterherlaufen im gewissen Sinne, weil es auch nicht unser Kerngebiet ist, sondern wir gucken auf die Qualität der Geschäftsmodelle, die bei vielen gegeben ist, die aber niedrig bewertet ist gleichzeitig.
Mhm. Es ist so, du hast es ja auch mal schön überschrieben über einen Vortrag von dir, so ein bisschen KI-Angst. Ne? Weil quasi auch wirklich gute Unternehmen komplett wegignoriert werden.
Ja.
Weil eben alle nur noch auf den KI-Hype schauen.
Ja, und du hast wirklich qualitativ hochwertige Unternehmen. Also wir sind schon lange bei Microsoft investiert. Und du siehst, wie das operative Ergebnis dieser Aktie von Jahr zu Jahr stetig steigt. Die haben in 4 Geschäftsjahren ihr operatives Ergebnis nahezu verdoppelt. Gleichzeitig steht der Aktienkurs in diesem Jahr extrem unter Druck. Mehr als -20% year to date. Das ist für so eine Aktie schon echt heftig.
Ja.
Man hat die am Anfang immer so als KI-Gewinner gedacht mit der OpenAI-Beteiligung. Das wird jetzt gerade irgendwie ein bisschen kritischer gesehen.
Ja, so. Jetzt ist Alphabet der Hype.
Und jetzt sehen wir auf einmal, wir sind auf Bewertungsniveaus, also wenn wir jetzt das klassische KGV nehmen, da sind wir bei Microsoft jetzt in einem Bereich, wo wir schon lange, lange nicht mehr gewesen sind. Mhm. Muss ich jetzt all in Microsoft? Nein, aber es ist auf jeden Fall mal etwas, wo wir als Value-Investoren genauer hinschauen. Wenn die operative Exzellenz eines Unternehmens besser wird und gleichzeitig die Kurse runtergehen. Das ist genau der Punkt, wo wir sehen, da ergibt sich diese Sicherheitsmarge. Denn darum geht's beim Value-Investieren. Man kauft ein Unternehmen zu einem Preis, den man als fairen Wert ansieht, oder man kauft es am besten weit unter dem fairen Wert. Ja. Und das haben wir jetzt bei vielen Unternehmen. Wir haben eine sehr hohe Sicherheitsmarge, dass Unternehmen deutlichen Abschlag haben zu ihrem fairen Wert. Und das ist genau das, was wir eigentlich als Strategie machen. Großer Unterschied zum klassischen Value Investing, da spielt die Qualität des Unternehmens keine Rolle. Und dann hattest du Unterbewertungen von Unternehmen, die einfach nur noch wenig Wachstum hatten und die waren unterbewertet, die waren aber in 10 Jahren immer noch unterbewertet, also kein Geld mitverdient. Wenn du aber auf die Qualität des Unternehmens guckst, dann ist das etwas, was sich eben dann nochmal auszahlt und was auch einzahlt auf den langfristigen Horizont. Und das ist eigentlich genau den Ansatz, den wir jetzt gerade fahren und wo wir bei vielen Unternehmen Chancen sehen. Mhm.
Da hast du natürlich bei Microsoft noch ein bisschen das Problem, da ist sogar eigentlich noch jede Menge KI eigentlich drin.
Ja, das ist richtig. Also das Unternehmen ist schon...
Ist dann auch irgendwie gefährlich, wenn der Markt es nicht mehr sieht.
Ja, wobei natürlich Microsoft so breit aufgestellt ist, dass man da auch sagen muss, okay, die haben wirklich so viel verschiedene Geschäftszweige, dass das echt eine, ja doch... Insofern eine spannende Entwicklung ist, gerade jetzt auf dem deutlich runtergekommenen Niveau. Anders als bei Alphabet, aber da können wir gleich noch drauf kommen.
Mhm. Lass uns gleich machen, weil dann machen wir die anderen, schieben wir einfach hinterher. Weil Alphabet ist in eurem ETF.
Genau,
ist jetzt neu reingekommen. Jetzt wieder neu drin. Ja. Amazon ist rausgeflogen, habe ich jetzt noch im Hinterkopf.
Gell? Ja, genau. Also ist relativ simpel. Wir haben ja 25 Werte in diesem ETF drin, der Modern Value ETF und die 25 Titel. Und wir können bis zu 5 Titel tauschen wir aus pro Rebalancing. Einmal im Quartal wird rebalanced, das Ganze ist gleichgewichtet, 25 Titel 4%, also nach 3 Monaten wieder auf 4% und wir tauschen Titel aus. Warum tauschen wir Titel aus? Wir geben jeder Aktie auf unserer Watchlist, da sind ungefähr 100 Titel drauf, geben eine Renditeerwartung mit, den sogenannten Total Shareholder Return, da fließen Gewinnschätzungen mit rein, Aktienrückkäufe, Dividenden. Ja. Und da gibt's eine Renditekennzahl pro Unternehmen und die Top 25 Werte von unserer Watchlist kommen in den Index und den Index bilden wir mit dem ETF ab, kurz erklärt. Und jetzt, vor ein paar Wochen, im Juni Rebalancing sind 2 Titel raus, das war die Amazon und die Diasorin und Alphabet und Deutsche Börse sind rein. Mhm. Relativ systematischer und schematischer Vorgang und Alphabet war jetzt 3 Quartale nicht mit dabei. Hat sich aber jetzt in den letzten Monaten gut entwickelt. Da waren wir jetzt auch mal nicht mit dabei, weil es vorher von den, was so an Perspektiven war, sah es auch nicht so toll aus. Das hat sich jetzt in den letzten Monaten entwickelt, gerade noch in den letzten Wochen, wo auch beispielsweise Berkshire Hathaway bei der Kapitalerhöhung mit dabei war. Ja. Und die ist jetzt wieder reingekommen. Die sieht für uns jetzt auf längere Sicht attraktiver aus als beispielsweise eine Amazon und deswegen ist die reingekommen. Mhm.
Ist interessant eigentlich, ja? Obwohl ja Alphabet eigentlich so ein bisschen der heiße Scheiß war, die letzten, jetzt sind es 8-9 Monate eigentlich, ne? Im Herbst, als eben die letzte Version von Gemini kam und seitdem sich das alles umgekehrt hatte.
Ja, und man muss ja auch erst die Bedenken sehen, die bei Alphabet waren, dass im Endeffekt klar war, okay, was passiert mit der Google-Suche? Keiner benutzt mehr die Google-Suche. Dann gab es diesen Druck, der da so drauf ging. Und man merkt schon, was für eine Dynamik auch bei diesen riesen Konzernen eigentlich ist. Was 2-3 Quartale bei denen eigentlich ausmachen. Also so ein Steady Eddy ist das einfach nicht, wo man von links unten nach rechts oben was hat, sondern da passieren selbst bei diesen Billionenkonzernen in den USA, die ja Milliarden Gewinne schreiben, sehr, sehr große Schwankungen. Dann sind wir nochmal bei SpaceX. Die machen überhaupt keine Gewinne bis jetzt. So. Also die haben aber trotzdem 1 Billionen Börsenwert. Ja. Und das reicht, finde ich, schon als Aussage. Und dann ist noch Raumfahrt dabei. Ich weiß nicht, du bist so lange schon dabei. Hast du eine erfolgreiche Raumfahrtaktie irgendwie mal? Es gab mal Bergbau auf dem Mond, glaube ich, war mal ein Thema als Aktienidee.
Ehrlicherweise, oder so. Es gab so ein paar so verrückte Ideen.
Aber
da ist natürlich die Fantasie eine andere. Es ist ja nicht nur.
Ja.
Also.
Ja.
Haken dran. Ja. SpaceX ist SpaceX. Aber quasi nochmal den Gedanken aufgeknüpft, bei Alphabet finde ich schon immer spannend, weil Alphabet natürlich jetzt die letzten Monate ein Unternehmen war, wo du gesagt hast, ja, die machen jetzt ja gerade irgendwie alles richtig. Also egal, was sie so um das normale Geschäft herum machen. Mhm. Also sie sind auch bei SpaceX dabei, sie sind bei OpenAI überall früh eingestiegen. Und das sind natürlich jetzt riesige Werthebel, die da nochmal in der Bilanz entstehen. Und Gemini sind sie plötzlich vorne dabei und so. Und das war eben vor einem halben, dreiviertel Jahr, Pi mal Daumen, bis in den Spätsommer rein, war das genau das Gegenteil. Also nach dem Motto, uff, bei denen wird es jetzt aber schwierig. Mhm. Irgendwie, das läuft schon alles so okay, aber ist irgendwie werden die gerade abgehängt. Und ein halbes Jahr später sagst du, also bei einem der größten Unternehmen der Welt, nee, jetzt machen die ja alles richtig.
Und das könnte so eine Art Role Model sein für einige Firmen, die wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben, die so abgestraft werden.
Ja.
Ich war irgendwann im Februar, glaube ich, in einem Webinar zum Thema, da ging es auch mal um KI. Da wurde der Tod quasi von SAP. So, in zwei Jahren braucht die kein Mensch mehr, die gibt's nicht mehr. So. Jetzt hat man dem Ganzen mal ein bisschen Zeit gegeben, die Aktie steht massiv unter Druck, okay, aber da haben wir eigentlich auch das. Wir haben eigentlich auch eine operative Exzellenz, die wirklich gut aussieht. Und wir haben einen Aktienkurs, der deutlich unter Druck kommt, weil dieses KI-Narrativ so groß ist, dass es immer noch nicht klar ist, wo es bei denen hinführt. Das ist aber ein Unternehmen, was vielleicht auch das Potenzial hat, weil es einfach so breit aufgestellt ist, so tief in den Unternehmensprozessen drin ist, dass man das nicht einfach ersetzen kann, sondern dass deren Chance eben ist. Und das könnte jetzt so dieser, vielleicht eine zweite Welle ist übertrieben, aber das könnte in diesem KI-Bereich eigentlich so sein, dass dieses Thema Datencenter irgendwann an Vehemenz verliert, dass man wirklich guckt, okay, wer sind denn die Big Names, die in der Lage sind, da auch richtig aus eigenen Investitionen heraus das Geschäft so gut zu machen, dass es dann auch langfristig dreht und langfristig dann eben auch die Glaubwürdigkeit da ist, dass das Thema stützt und nicht disruptiert.
Absolut, ja. Bisher fehlt, glaube ich, aber noch so ein bisschen die Überzeugung für eine KI-Strategie bei SAP. So sie denn eine brauchbare haben, dann konnten sie bisher zumindest nicht so ganz sauber kommunizieren. Fairerweise muss man das auch dazu sagen. Das ist natürlich so ein bisschen bei SAP, man weiß es nicht so wirklich, ob sie ein klassischer KI-Gewinnler sind oder...
Ich finde, da ist aber auch insgesamt noch so viel...
diskutiert wird.
Ja, da ist noch vieles, finde ich, unklar. Wir sind auch bei einer Scout24 mit dabei. So, das kann man auch. Die sind auch komplett unter Druck geraten. Ja. Die stehen aber operativ auch sehr, sehr gut da. Die haben ihren wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil im Bereich Immobilienportale. So, wenn ich grundsätzlich in Frage stelle, ob ich in drei Jahren noch ein Immobilienportal brauche, ist das eine andere Geschichte. Ja. Aber wenn ich davon ausgehe, dass eine seriöse Immobiliensuche doch immer noch eine Weile hält, dann ist das auf jeden Fall jetzt ein interessanter Gesichtspunkt auch dieses KI-Themas. Und da, so kann man eben Geschäftsmodell für Geschäftsmodell abklopfen, weil ich glaube, da kommt man nicht drum rum, sich das einfach näher anzuschauen bei jedem Unternehmen, wie die gerade jetzt aufgestellt sind und was quasi entwicklungstechnisch kommen kann. Mhm. Aber vieles ist natürlich, die Epochen oder die Ära ist immer jeweils sehr, sehr kurz mit den Veränderungen. Du merkst es ja selbst, wenn du es einsetzt irgendwie und du hast eine neue Version, auf einmal funktioniert das wieder besser und
Ich muss gestehen, ich benutze nicht so wahnsinnig viel in meiner Arbeit. Wir haben schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Ich versuche, so lange wie möglich meinen Kopf zu benutzen.
Also, das ist ganz... Touché.
Das ist tatsächlich der Fall.
In
meinem Job. Es gibt andere Jobs, logischerweise.
Ja. Geht das ja nun, aber guck mal, ich schreibe auch viel. Ja. Ne? Ich bin ja auch von Hause aus Journalist. Ja. Ich produziere ja auch immer noch viel. Also ich nehme es auf jeden Fall... zur Unterstützung und zur Recherche nehme ich es auf jeden Fall mit ran. Beim Texten auch, aber nicht so intensiv, wie man es könnte. Ja, definitiv.
Ja, man muss sich ja nicht gleich so direkt selber abschaffen. quasi für euch jetzt so im Modern Value Investing, musst du nicht sehr stark im Moment unterscheiden oder auch Unternehmen eigentlich fast schon ausgrenzen, quasi die nicht in diesem unmittelbaren KI-Umfeld sind. Also Microsoft ist vielleicht eine Ausnahme, aber SAP beispielsweise zeigt es ja auch schön, Also eigentlich musst du das Thema doch umschiffen, oder nicht?
Ja, das versuchen wir, also das machen wir
oder
auch.
Oder halt natürlich quasi die Anwendungsprofiteure, das ist nochmal eine andere
genau.
Geschichte. Die
dann ja. Kommt, nein, aber du hast völlig recht.
Der Shift wird auch an der Börse irgendwann stattfinden, ist klar.
Genau. Nein, du hast natürlich recht, du hast sicherlich Unternehmen, bei denen spielt das im Geschäftsmodell nicht so eine tragende Rolle. Und das ist eigentlich vom Risiko her besser einzuschätzen. Das heißt, wenn ich jetzt im Finanzbereich unterwegs bin und wir sind bei den Rückversicherern investiert, haben wir auch schon drüber gesprochen hier an der Stelle. Ja. Das ist so etwas, was eigentlich Zeiten, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt nichts, was von der KI disruptiert wird, sondern das ist etwas, was eine stabile Ertragslage hat. Was beispielsweise aktuell bei der Münchner Rück auch etwas unter Druck steht. Ja. Wobei die sehr, sehr konservativ unterwegs sind und eigentlich sehr gut dastehen. Aber auch das wird irgendwie gerade nicht so gesehen. Also es ist interessant eigentlich, dass wirklich diese operativen Geschichten nicht so eine große Rolle spielen, so ähnlich wie quasi Makrodaten gerade an der Börse keine Rolle spielen. Ja. Also manches läuft einfach nicht, sondern das große Geld fließt in wenige Titel gerade rein. Und das sieht man ja auch wirklich daran, die USA, wie schnell die sich quasi vom Tief irgendwann im April dieses Jahr erholt haben, das ist ja irre. Also Das ist ja Wahnsinn, welche Dynamik da drin ist. Und wenn man in Europa guckt, gerade dann auch in der zweiten Reihe, da ist relativ wenig passiert.
Ja, wobei du natürlich im Moment ein bisschen so ein ganz klein wenig an Shift siehst, auch in Europa, auch was die Gelder angeht, weil natürlich der Hype jetzt zumindest mal seit eben April doch relativ groß war in den USA.
Ja.
Vor allem bei allem, was eben irgendwie Tech draufstehen hat, KI draufstehen hat. Und man eben doch versucht, so langsam aber sicher vielleicht mal sich etwas breiter aufzustellen. Den Eindruck hat man die letzten Wochen natürlich schon gehabt. Jetzt ist ja mal der erste Monatclip, der Stock 600 hat den S&P outperformed.
Ja, aber das ist ja auch genau das.
Diesen Monat und so.
Das ist ja auch genau unser Credo, wo wir unterwegs sind. Unser Narrativ eigentlich, dass wir sagen, Mensch, das läuft da aus dem Rahmen. Wir sind über historischen Durchschnitten bei der Bewertung und wir sind in Europa eher auch in der Breite der Masse im niedrigen Bereich der historischen Bewertung. Und dann kommt es noch hinzu, wir sind ja Aktienpicker. Also wir gucken uns die einzelnen Werte an und da hast du teilweise extrem niedrige Bewertungen. Also die Qualität wird einfach nicht anerkannt gerade und das ist eigentlich genau das, wonach wir suchen. Deswegen ja, es ist eine schwierige Zeit für Value-Investoren, weil Value-Investoren natürlich auch mal da gucken und Steine umdrehen, wo gerade kaum jemand guckt. Warum? Ja. Weil man eben genau da dann eben die Perlen finden kann.
Ja.
Und
Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.
Also man könnt ihr eigentlich jetzt noch und nöcher einkaufen?
Wir haben, ja, also tatsächlich. Also es ist relativ simpel beschrieben. Um in diesen ETF reinzukommen, muss man eine gewisse Renditeerwartung haben.
Ja.
Und dieser Wert ist in den letzten Wochen deutlich angestiegen. Das heißt also, wir haben wirklich für unser gesamtes Portfolio auf der Watchlist, merken wir, dass die Renditeaussichten hochgehen. Und das ist genau der Punkt, wo wir merken, okay, ja, da ist jetzt mehr Qualität oder die Qualität ist da, die gibt's aber gerade günstig, Renditeaussichten sind gut. Also ja, wir sind eigentlich Gewehr bei Fuß, breiter einzusteigen.
Mhm. Und es fehlt nur ein bisschen die Initialzündung, dass der Markt wieder auf spannende Unternehmen schaut, wo nicht das KI-Bubble drauf ist, sozusagen.
Ja, gut. Und das ist eben immer der Punkt. Ich meine, dafür sind wir beide lang genug dabei, dass solche Zeiträume eben auch mal etwas länger dauern können. Aber der Blick Richtung Europa war für uns eben insofern auch entscheidend oder wichtig, weil wir eben auch viele Unternehmen haben, die zwar in Europa angesiedelt sind, aber das Wachstum eben woanders auch erzielen. und uns eben auch zeigen, okay, wir haben jetzt schon eine globale Ausrichtung von Unternehmen, aber die sind halt nun mal in Europa beheimatet und da sind wir sehr nah dran an den Unternehmen. Und sowas wie eine Allianz beispielsweise als Finanzkonzern, der bringt dann eben auch diese Stabilität.
Ja. Was habt ihr im Moment so auf dem Radar, weil du gesagt hast, wo die Renditeerwartungen doch deutlich hochgehen, was ihr schon, also worüber man sprechen kann, was ihr auch so in den Fonds auch drin habt?
Also wer sich extrem gut entwickelt hat von den Renditeaussichten, ist wirklich die Münchner Rück. Mhm. Also durch die Korrektur ist die jetzt sehr, sehr attraktiv geworden, von uns aus gesehen in dem Ranking. Die ist wirklich weiter nach oben gerutscht, weil die einfach auf Sicht der nächsten Jahre nicht nur die stabile Dividende ja immer hat, sondern wirklich nach der Dividendenzahlung und jetzt einigen Meldungen eher unter Druck stand und immer noch steht. Ja. Jetzt ein bisschen erholt hat die letzten Tage eigentlich. Aber das ist zum Beispiel so ein Wert, wo wir auch schon stark investiert sind und der auch im ETF mit drin ist und auch in den anderen Mandaten und eben auch andere Werte aus diesem Bereich. Also eine Score aus Frankreich ist quasi das Gleiche, auch ein Rückversicherer. Also in diesem Finanzbereich haben wir jetzt einiges gesehen, was ganz gut gelaufen ist oder eben unter Druck stand, aber wo wir weiterhin noch gute Perspektiven sehen, auf jeden Fall.
Hm. Weil ich weiß auch aus unseren frühen Gesprächen, ihr habt ja auch viel natürlich klassische kleinere Industrie und Maschinenbau und so weiter und so fort. In den USA ist Industrials relativ gut gelaufen dieses Jahr als Alternative zu Tech. In Europa ist noch nicht so richtig hintergekommen. Ja. Klar, irgendwie kannst du herargumentieren mit geringeren Wachstumsaussichten oder Wachstumspotenzial oder so. Aber würdest du davon ausgehen, strategisch, dass das etwas ist, Sektoren sind, die jetzt eher wieder in den Blickpunkt kommen, neben natürlich dem KI-Hype, den wir noch eine Weile haben werden?
Nein, ich glaube, das ist so ein Shift, der sehr, sehr gut möglich ist. Ja. Weil wenn man sich langfristig mal Börsenentwicklungen anschaut, also so planbare Geschäftsmodelle, das kommt dann irgendwann doch mal ganz gut an. Ja. Also gerade wenn so ein Hype mal gegen die Wand fährt, dann ist es doch mal ganz schön, einen Maschinenbauhersteller zu haben, der von mir aus 40% Serviceanteil hat und 60% Umsatz mit Maschinen und den Rest über den Service macht. Sowas ist zum Beispiel das, was uns sehr gut gefällt bei Geschäftsmodellen. Und von daher, wenn es wirklich stärker schwanken sollte an den Märkten, ist das etwas, was gut möglich ist, dass es dann wieder besser läuft. Und noch fehlt, ja, du sprichst es an, natürlich das strukturelle Wachstum ist in den USA, da müssen wir nicht drum rumreden, das ist so. Mhm. Aber dieses strukturelle Wachstum wird jetzt auch schon extrem bezahlt an den Märkten und dieses Höhere. Und Europa hat eben auch, und da kommen wir jetzt wieder auf so eine andere Ebene noch, eine Verlässlichkeit, die die USA nicht mehr so richtig haben. Also gelten die Rahmenbedingungen noch? Was macht die Trump-Administration noch alles? Da kann man quasi sagen, okay, die ganze Regulierung der EU ist im Endeffekt ätzend und wir finden das alle fürchterlich, was wir alles unterschreiben müssen und machen müssen. Ja. Aber es bietet auch einen sicheren Rahmen. Und ich weiß ziemlich genau, in 5 Jahren wird dieser Rahmen auch noch da sein. Das kann ich Richtung USA momentan nicht sagen. Ja. Und das könnte ein mittelfristiger Standortvorteil für Europa sein, den wir jetzt noch nicht so richtig abschätzen können. Das kann sich auch schnell erledigen Richtung Midterms in den USA, dass es dann schon auch nochmal Verschiebungen gibt. Aber dieser ganze Konstrukt der Geopolitik und auch Handelshemmnisse und, das wird ja derzeit gar nicht mehr gespielt an den Börsen. Das ist ja irgendwie, das läuft so mit. Interessiert aber kaum jemand.
Das interessiert eigentlich de facto gar niemand.
Genau, ich meine, Straße von Hormuz war jetzt auf oder zu und dann ist wieder auf oder zu. Und genau, irgendwie sagt man, ist auch egal.
Naja, auf die US-Märkte bezogen, weitestgehend ist das auch die richtige These. Es war eigentlich wurscht, es ist wurscht, wo der Ölpreis stand. Ja. Es betraf uns Europäer eben mehr, weil wir eben nicht Netto-Ölexporteur sind und natürlich eher auch industriell dranhängen. So, aber die Stunde ist natürlich, das ist quasi in Anführungszeichen der Vorteil, jetzt auch mal von der Markttaktik her, dass man natürlich in Europa in vielen Indizes sehr viel breiter aufgestellt ist. Und eben nicht dieses Schwergewicht auf KI hat, weil ist die Kehrseite der Medaille, weil wir halt kein Big Tech haben. Aber kann eben auch mal markttechnisch betrachtet oder taktisch betrachtet ein großer Vorteil sein.
Naja.
Wenn man mal ein paar Alternativen sich noch dazu holen möchte.
Richtig. Und wenn wir jetzt gucken, einfach auf die klassische Gewichtung, MSCI World hatte vor kurzem Rebalancing, auch ein paar Wochen vor uns. Weniger Titel drin, weil mehr Gewichtung in einzelnen Titeln.
Ja.
Das heißt, der ist jetzt noch bei knapp 1300 Unternehmen, glaube ich. Es waren mal deutlich mehr. Also unten wird immer abgeschnitten und oben, die werden immer größer. Ja. Und der USA-Shift wird größer. Und wenn dann noch die neue Mission kommen im zweiten Halbjahr, und die müssen ein bisschen Zeit mitbringen, die kommen nicht sofort da rein, aber das ist natürlich etwas, was dann nochmal im kommenden Jahr sehr wahrscheinlich nochmal eine stärkere Bewegung Richtung USA, dann gehe ich vielleicht Richtung 80% USA in dem MSCI World.
Naja, und ich hab mich auch mit Thomas Kruse von Amundi neulich drüber unterhalten, so ein bisschen, es ist auch überraschend, wie schnell große Indexanbieter Jahrzehnte gewachsene Regelungen über Bord schmeißen, ja. Nur um bei irgendeinem Hype dabei zu sein, wie jetzt im Fall von SpaceX.
Ja.
Wo man so gewachsene, sagen wir mal, Regeln, die durchaus auch Sinn machen, sagt, kann, ich will dabei sein.
Erstaunlich. Ist erstaunlich und passt aber ins Bild vieler Entwicklungen, die wir auch an den Finanzmärkten gesehen haben. Deswegen Kevin Warsh ist jetzt erstmal, hat einen starken Auftritt zum Start hingelegt, um das auch nochmal anzubringen.
Ja.
Und zeigt hier, pass mal auf, ich bin nicht die Marionette aus dem Weißen Haus, sondern ich habe durchaus eine eigene Agenda, die ich hier verfolgen möchte und bin auch bestrebt, die umzusetzen.
Ja, ja, es war ein überraschend hawkischer Auftritt.
Ja.
Und natürlich für den einen oder anderen auch ein Hallo wach, dass so viele im Offenmarktausschuss trotz quasi Hoffnung auf Frieden zu dem Zeitpunkt ja schon sehr eindeutig sich für steigende Zinsen aussprechen.
Und er will die Schätzungen abschaffen, die dort.
Das weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist.
Ja, aber es war interessant. Also ich glaube, in dieser Abstimmung die Idee war, glaube ich, er war auch der Einzige, der dafür gestimmt hat.
Ja.
Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Aber es ist ein interessantes Signal. Also er fängt jetzt erstmal an und auf einmal.
Erstmal, er hat ja keine eigene Schätzung abgegeben, er hat sich enthalten, was unüblich ist tatsächlich für die Fed. Aber ja, tatsächlich möchte er weniger Transparenz haben im Vorfeld der Entscheidungen. Weiß ich jetzt nicht. Wir sind ja auch lange an den Märkten, kennen noch diese. Ich habe witzigerweise mit meinem Podcast-Kollegen Jo darüber gesprochen, weil Alan Greenspan ja neulich gestorben ist und ihm von dem berühmten Aktentaschenindikator erzählt, mit was für Sachen wir uns als Medienschaffende und Börsianer so in den Nullerjahren rumgeschlagen haben, anhand der Dicke der Aktentasche eben eine Zinserwartung abzuleiten bei Alan Greenspan. Die Zeit wird volatiler, wenn die Notenbank nicht transparenter, sondern intransparenter wird.
Aber
deswegen weiß ich nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut.
Aber ja, das.
Aber who knows,
ja, das werden wir echt sehen. Also erstmal starker Auftritt zum Start auf jeden Fall, muss ich sagen.
Definitiv, ja.
Ja.
Wie sehr spielt für euch in dem Umfeld dieses Makrothema eine Rolle? Ich weiß, für euch ist eigentlich nicht so wichtig.
Ja, ist genau der Punkt. Also natürlich, klar, langfristig treiben Zinsentwicklung und Unternehmensgewinne die Kurse an den Börsen.
Ja.
Und natürlich gucken wir drauf, aber wir handeln jetzt nicht mit kurzfristigen Absicherungen oder oder Portfolioveränderungen, Aktienquoten Anpassungen oder so.
Aber habt ihr, sagen wir mal, auch so eine, also Zinsen wäre jetzt so ein Stichpunkt, so eine Idee von einem Zinsszenario, wo ihr sagt, okay, da musst du natürlich vielleicht das ein oder andere Unternehmen, jetzt nicht im ETF, aber im Fonds, vielleicht anders bewerten, wenn du im nächsten halben Jahr 3 Zinsschritte kriegst beispielsweise?
Genau. Ja, aber sicherlich gucken wir drauf. Aber das ist jetzt, also wenn ich mir die letzten 2 Jahre von der Entwicklung her angucke, bei dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, haben wir die Aktienquote eigentlich relativ wenig angepasst, egal was sozusagen von außen passiert ist. Also wir suchen die Unternehmen raus und wenn uns die Unternehmen stärker überzeugen, dann würden wir auch die Quote auf 90 setzen, aber jetzt von den äußeren Faktoren da jetzt stark aktiv zu werden, machen wir eigentlich relativ selten. Also wir haben das früher, war das eine andere Herangehensweise, aber jetzt schon die letzten Jahre eigentlich machen wir das wenig, sehr wenig. Und ein Qualitätsfaktor bei uns, auf den wir gucken, bei unserer Checkliste ist eigentlich auch, dass wir wirklich Titel haben, die nicht so unglaublich hohe Verschuldungen haben.
Ja.
Und Verschuldungsgrad haben im Endeffekt.
Ja. Es kommt mit späterem Wachstum daher.
Genau, richtig. Bezahlen. Dann kann man es bezahlen. Und da sind wir dann wieder bei dem KI-Thema, rechnet sich das dann sozusagen. Ja, ja. Aber wenn wir jetzt bei den klassischen Branchen eigentlich sind, dann spielt das nicht so eine große Rolle bei uns.
Ja. Habt ihr so ein paar neue, spannende Unternehmen, die plötzlich auf dem Radar aufgetaucht sind?
Einer auf jeden Fall, die Computer Center. Das ist ein IT-Ausrüster. In Deutschland kennt man eine Bechtle. Das ist im Endeffekt so das Pendant dazu. Die kommen aus Großbritannien, sind aber sehr stark auch in Deutschland tätig. Und die haben jetzt dieses Jahr ganz gut performt eben, weil im Bereich IT-Ausrüstung die sehr, sehr gut aufgestellt sind. Die konzentrieren sich nur auf die Großkunden.
Ja.
Und da haben sie noch Luft nach oben. Aber die, die sie haben, sind auch wirklich so, dass sie langfristig schon als Ausrüster dabei sind. Also das ist etwas, was uns sehr gut gefallen hat als neues Unternehmen. Und im ETF jetzt eben die Deutsche Börse. Die ist frisch auf unsere Watchlist gekommen und hat sich damit dann auch gleichzeitig für den ETF qualifiziert.
Wir haben im Vorfeld noch gewitzelt, weil ich gesagt habe, das kommt mir durchaus überraschend daher. Weißt du, was da so die Kriterien sind, warum die quasi für euch die Performance-Aussichten so viel besser sind jetzt bei der Deutschen Börse?
Also wir haben einfach mal geguckt, was sind Geschäftsmodelle, die wir bislang noch nicht abdecken. Ja. Wo haben wir sozusagen weiße Flecken? Und weiße Flecken, die auch für uns passen. Mhm. Und da sind wir auf dieses ganze Thema der Börsenbetreiber gekommen, wo die Investment Case ja eigentlich immer auf dem Tisch liegt. Man sagt, okay, die Börsen gehen rauf, die Börsen gehen runter, die Börsenbetreiber verdienen Geld. Das ist, sagen wir mal, die zusammengefasste Investment-These in einem Satz.
Ja.
Und dann kann ich die abklopfen, passt das oder sind die zu hoch bewertet oder was auch immer. Die Deutsche Börse hat sich aber schon weiterentwickelt. Durch Übernahmen ist es eigentlich mehr ein Technologietitel fast schon mittlerweile geworden. Mhm. Und das gefällt uns eigentlich gut. Breit aufgestellt, vor kurzem noch eine Übernahme in Großbritannien getätigt, die am Markt noch nicht so richtig anerkannt wird. Und das ist für uns etwas, wo wir sagen, ja, das ist zwar Finanzen, wo wir auch schon drin sind, aber etwas, was wir noch nicht abdecken und das passt bei uns rein.
Hm. Schaut euch verstärkt auch in UK um, weil jetzt gerade mal zwei Kandidaten oder weil das Thema gerade auf dem Tisch war.
Wir haben einige im Portfolio tatsächlich, immer schon gehabt, sind ein paar dazugekommen. Ja, also wenn wir
ist ja auch Europa, als Value-Investor auch immer gut, wenn gerade mal irgendwo es ein bisschen klemmt.
Ja, und wenn wir tatsächlich, wenn wir zum Beispiel ein Geschäftsmodell entdecken, was uns gut gefällt, dann gucken wir halt, die europäischen Märkte klopfen wir dann ab und sagen, Mensch, den gibt's hier. Wie sehen denn die Mitbewerber in den europäischen Ländern aus? Also eine Scout24 gibt's zum Beispiel als Rightmove in Großbritannien. Die machen quasi das Gleiche.
Ja.
Und so guckt man dann mal. Und wenn dann Bewertungen passen, dann kann auch mal so ein kleinerer Wert einfach noch mit reinrutschen. Mhm. Das Gute für uns ist, man kann sich quasi das breite Research sparen, weil das hat man ja schon gemacht. Man findet den Investment Case gut und kann dann einfach in anderen Ländern noch was reinnehmen. Also ja, Großbritannien ist auch immer mal dabei, klar.
Und potenziell ja, habe ich gehört, der potenzielle neue Prime Minister ist ein, wir drehen den Brexit zurück, Verfechter, an dem er arbeiten will.
Das wird auf jeden Fall
einfacher machen wieder.
Das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema, richtig. Da muss man nicht den Reisepass mitnehmen.
Das stimmt,
Im besten Fall. Aber das ist noch sehr weit gedacht.
Und wenn man weiß, wie ich, der ich letztes Jahr auf dem Weg zu JP Morgan meinen Reisepass tatsächlich auf dem Weg zum Flughafen verloren habe, da hängst du dann blöd da, weil dann kommst du nämlich nicht mehr rein nach UK.
So.
Und den Quatsch kann man dann wieder bleiben lassen
ja.
in dieser
aber,
Welt.
Aber ist ja. Ach, das ist aber noch, oh, das ist noch weit vor uns.
Hä?
Das ist noch weit vor uns.
Also, Who knows? Vielleicht ist das die große Wende für... Für UK.
Vielleicht wird die Geschichte wirklich zurückgedreht. Vielleicht, jetzt pass auf, vielleicht, wenn die Engländer mit dem Weltmeistertitel aus den ehemaligen Kolonien zurückkommen sollten.
Jetzt wird's wild.
Ja, dann könnte vielleicht nach 50 Jahren, guck mal, die haben dieses Jahr 60, boah, hab ich 50 gesagt? 60 Jahre keinen Titel haben die dieses Jahr.
Mhm.
Vielleicht ist das der Startpunkt einer neuen Entwicklung des Vereinigten Königreichs.
Und was das für eine Verbrüderung wird, das Ganze mit einem deutschen Nationaltrainer zu machen. Das wäre, glaube ich, die größte Schmach in ihrer Geschichte. Wenn die Weltmeister werden ausgerechnet mit einem Dear Crowd Bundestrainer sozusagen.
Herrlich, herrlich. Gut, wir werden, das werden wir sehen.
Mit britischem Humor, das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, genau.
Das wäre eine abgefahrene Nummer auf jeden Fall.
So, letzte Ding natürlich noch, Tipp für heute Abend. Erstens, Deutschland spielt heute das dritte Gruppenspiel. Das dürfen wir verraten, weil das Interview relativ schnell kommen wird.
So, so schnell wird es nicht kommen, aber ein lockeres 2-0.
Lockeres 2-0.
Ja, und wir machen sehr viel Rotation. Also würde ich es machen.
Das weiß ich, habe erfahren, dass unser Bundestrainer wie immer trotzig ist.
Und ja, gesagt, der ist ja.
In der Pressekonferenz vor einer Stunde, als du hier auf dem Weg hierher warst, hat er gesagt, er macht keine Rotation.
Ja,
wir werden sehen.
Okay.
Die Wette trägst nicht. Wer wird Weltmeister?
Hier, mein wunderbares Szenario, was ich gerade erzählt habe.
Ja?
Das fände ich total abgefahren. Also ich fände es einfach mal abgefahren.
Ja, das fände ich lustig, fände ich es. Interessant fände ich es.
So. Ich glaube, dass die in den letzten Spielen nicht das gezeigt haben, was sie drauf haben.
Zum Beispiel gegen Ghana.
Ja, zum Beispiel gegen Ghana. Aber Kane ist eine Maschine. Vielleicht ist der aber auch einfach platt am Ende der Saison. Das kann man auch mal sagen.
Als Bayern-Fan bin ich absolut immer pro Kane. Das ist
ja
klar. Ich glaube aber, dass es Frankreich wird.
Was man auf jeden Fall sagen kann, um noch einen alten Roman zu zitieren, ja, den du vielleicht gar nicht kennst, der hieß Die Kane war ihr Schicksal. Der Kane war ihr Schicksal. Also Die Kane war ihr Schicksal. Das ist so ein Kriegsroman aus dem Zweiten Weltkrieg. Eines der Lieblingsbücher meines Vaters war das. Verfilmt mit Humphrey Bogart.
Ah, ist 50er Jahre.
Vati erzählt von früher. Völlig egal. Aber Der Kane war ihr Schicksal für Großbritannien. So, jetzt sind wir aber wirklich vom Thema abgekommen.
Ja, ganz leicht nur.
Ja.
Wie optimistisch bist du fürs zweite Halbjahr, börsentechnisch?
Vorsichtig optimistisch, um mal ein fürchterliches Wort zu benutzen.
Ja.
Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel gesehen im ersten Halbjahr, ja, in diesem Hype. Meine größte Hoffnung und ist auch, dass sich das Ganze verbreitert und dann eher ein bisschen verschiebt und wir noch so ein bisschen zulegen Richtung Jahresende, weil die großen Störfaktoren eben so nicht wahrgenommen werden und eigentlich, ja, die Gewinne es auch hergeben.
Ja. Und dann eben die Hoffnung ist, dass in der Marktbreite auch die Gewinne dann mitwachsen, ja, und es eben nicht nur quasi Big Tech ist, was sie das Wachstum bringt.
So ist es.
Das nehme ich so.
Ja.
Mein lieber Heiko, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen, ja, Dank.
Danke für diesen Parforce-Ritt durch alle möglichen Themen.
So kennen wir uns. Ja. Anders machen wir das hier nicht.
Genau.
Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr konntet wie immer einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wer überhaupt im Moment Schnäppchenaktien sucht oder sonst nur in Big Tech steckt. Ja. Würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich glaube, dass sehr viele im Moment den Hype reiten, es sei denn, sie sind eben in den großen Indizes und damit auch auf demselben Hype unterwegs. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.